Kapitel 4a, der Körper, der keine Maschine ist, Abschnitt D2, einige Anforderungen an unsere weitere Konzeptbildung. Hier beschreibt Gentlin einfach so eine Liste von verschiedenen Wünschen oder Notwendigkeiten dafür, wie er in dem Modell, in der Entfaltung des Modells weitergeht. Ich möchte hier einige davon herausgreifen, die ein bisschen darstellen. Am wichtigsten ist mir selbst, wenn ich diesen Abschnitt lese, kommt mir so vor der Gedanke, dass Neues jederzeit geschehen kann. Also wir haben häufig Konzepte in der Wissenschaft oder generell so Theorien sind häufig so, dass Neues eigentlich nicht geschehen kann. Es sei denn, man beschreibt Neues als das ein Rearrangement, als ein Umordnen von Dingen, die bereits vorhanden sind. Zum Beispiel haben wir das so in der Synergetik. Da haben wir einzelne Faktoren, das sind dann halt so viele, dass sie eigentlich einzeln nicht mehr erfasst werden kann. Aber wir haben von Anfang an einzelne Faktoren, die unterscheidbar sind und die wirken dann auf eine bestimmte Weise zusammen und dadurch entsteht Neues. Hier bei Gentlin haben wir eine andere Vorstellung. Ich hatte ja schon geschildert, so diese Idee des Implizierens, die Idee eines Potenzials. Dieses Potenzial ist von einer Art, in der wir keine einzelnen Faktoren haben, sondern eher das, was er nennt, ein ungetrennt Vieles. Also wir haben ein Implizieren, in dem vieles ineinander greift, aber eben auf dieser implizierenden Ebene ungetrennt ist. Und das ist das, was er auch beschreibt als ein Interaction First. Also die Interaktion ist zuerst da und diese Interaktion, die situative Interaktion von allem mit allem, bringt Ereignisse hervor, die eben neu sein können. Und das finde ich am wichtigsten, diesen Gedanken, dass wirklich etwas Neues geschehen kann, jederzeit. Also Prozesse sind keine Kausalketten, in denen alles schon vorherbestimmt ist. Und Prozesse sind auch nicht völlig offen, sind auch nicht völlig beliebig, sondern so in diesem Begriff des Implizierens, im Begriff der Interaktion, haben wir sowas wie eine Synthese dieser beiden Sichtweisen, die antithetisch eigentlich gegenüberstehen. Ich möchte gerade ein Zitat nochmal für das, was er unter der Interaktion versteht, nochmal vorlesen, damit dieses Verschränktsein, dieses ungeteilt vielen Faktoren, die wirklich ungeteilt sind, besser verständlich wird. Also er schreibt hier, dass auf Seite 94, wir denken uns zwei Leute, die getrennt leben, bis sie erwachsen sind. Dann treffen sie sich. Ein guter Teil ihrer Interaktion ist erklärbar durch ihre jeweiligen vorhergehenden Leben. Aber nicht alles. Zu einem wichtigen Anteil ist es ihre Interaktion, die bestimmt, wie sich jeder von ihnen verhält. Ja, das erste so, die vorhergehende Leben, das wäre so diese klassische Sichtweise von Interaktion, wo wir die Vorstellung haben, dass zwei Dinge zueinander kommen. Das ist schon so, das Wort Interaktion ist ja schon so, dass wir dann denken, zuerst gibt es zwei und dann gibt es ein Inter, ein Dazwischen. Und in dieser neuen Vorstellung, wenn wir prozesshaft denken, dann ist es eben die Interaktion, die zuerst da, also auf Seite die zuerst da ist, auf Seite 95 schreibt er, genauso wie mein Fuß im Wasser nicht den gleichen Fußabdruck wie im Gehen ausüben kann, geschehen wir unterschiedlich, wenn wir einander Umwelt sind. Wie du bist, wenn du auf mich wirkst, ist schon durch mich beeinflusst, aber nicht durch mich, wie ich gewöhnlich bin, sondern durch mich, wie ich mit dir geschehe. Das ist diese Verschränktheit, aus der heraus neue Schritte möglich sind, die eben nicht als Kausalkette beschreibbar sind. Was jeder innerhalb einer Interaktion ist, ist bereits durch den anderen affiziert, Seite 96. Eine weitere Implikation dieses Gedankens ist, dass wir ein anderes Verständnis von Zeit bekommen. Also Zeit ist eigentlich eine Kausalkette. Wir beschreiben Zeit als eine, in so unserer herkömmlichen Vorstellung, als eine Abfolge von Gegenwartsmomenten, die wie eine Perlenkette aneinander hängen und wie so ein linearer Zeitpfeil, der nach rechts läuft und in der gleichen Geschwindigkeit eben sich verschiebt, nach vorne, also in die Zukunft. Dieses Modell würde wieder bei Einheiten beginnen. Also wir haben sozusagen diese Einzelereignisse, die eben eins nach dem anderen kommen. Wenn wir jetzt so diesen Gedanken, Neues kann jederzeit geschehen, aus dem Potenzial heraus, wir haben keine strenge Kausalität, wenn wir diesen Gedanken ins Zentrum rücken und von dem ausgehen, dann haben wir eine neue Art von Zeit. Zeit ist dann nicht mehr eben dieser lineare Zeitpfeil oder diese Kausalkette, sondern etwas, was das hatte ich letztes Mal auch schon beschrieben, also etwas, was springt, etwas, was sozusagen im Prozess entsteht und damit mal schneller, mal langsamer läuft, wenn man so linear denkt. Und wichtig dabei ist jetzt für hier, dass die Vergangenheit nicht fest ist. Also wenn Neues jederzeit geschehen kann, dann wirkt die Vergangenheit in diesem neuen Geschehen mit. Und dieses Mitwirken verändert wiederum die Vergangenheit. Also ein Zitat wäre auf Seite 107, die Vergangenheit funktioniert nicht als sie selbst, sondern als bereits verändert durch das, worin sie funktioniert. Das heißt, zusammengefasst, wir haben hier jetzt eine Vorstellung im Prozessdenken, in dem Prozesse eine Offenheit aufweisen. Sie sind nach vorne hin offen, also es kann jederzeit etwas Neues geschehen, aber sie sind auch nach hinten rückwärts gerichtet betrachtet ebenso offen. Auch die Vergangenheit ist nicht das, was wir auf einem alten Videoband zum Beispiel wiederfinden, sondern die Vergangenheit ist das, was im Hervorbringen eines gegenwärtigen Geschehens, eines gegenwärtigen Ereignisses mit hier hereinspielt. Und je nach Qualität dieses Ereignisses haben wir eine andere Vergangenheit. Man könnte auch so sagen, aus dem großen Potenzial der Dinge, die schon geschehen sind, werden diejenigen Aspekte herausgezogen, die für das Hervorbringen der Gegenwart relevant sind und Sinn machen. Also es werden diejenigen Aspekte herausgezogen, die den Sinn des Prozesses weitertragen, den Sinn des Prozesses vorantragen.